Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen Sonntag, guten Tag.
Herzlich willkommen und Andreas, gleich zu Beginn, ich muss dir wirklich heute mal den roten Teppich ausrollen.
Du mir?
Ja, wirklich. Ich hole kurz aus. Es war ungefähr vor einem Jahr, da fing ich an zu erzählen, ich höre so ein Geräusch bei meinem Auto. Flitsch, 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 manchmal nicht immer. Du sagtest, das ist die Tachowelle. Meine Werkstatt hat das irgendwie nicht überzeugend gefunden. Ich hatte mir das sogar gemerkt, nee, die Tachowelle, die weiß niemand. Wir haben jetzt wirklich 12 Monate daran rumgedockt. Ich glaube, ich war gefühlt 30 Mal mit Flitsch, Flitsch, Flitsch in der Werkstatt.
Neue Hinterachse ist auch schon drin, oder?
Wir haben das alles probiert. Also es war nicht so kostenintensiv. Also er fühlte sich da in die Pflicht genommen. Aber also wirklich alles, Bremsen, Radlager, was auch immer.
Ja, was war's denn nun?
Ey, ehrlich. Na? Es war die Tachowelle.
Hey!
Das, also wirklich, mein Respekt ist in dieser Sekunde, als der das Wort Tachowelle sagte, um 200% gestiegen.
So, haben alle gehört, oder?
Ja, was macht eigentlich die Tachowelle?
Na, die überträgt die Drehungen der Antriebsachse auf das Zielwerk des Tachos.
Na okay, meine funktioniert jetzt wieder. Wenn Sie auch Nutzen nießen wollen an diesem wirklich unermesslichen Wissen des Autopapstes, Sie haben jetzt wieder die Gelegenheit.
Audienz beim Autopapst.
Und die erste, die auch gerne Nutznießen möchte von Andreas' unfassbarem Autowissen, ist Gabriela. Hallo.
Ja, hallo.
So, woran hapert's denn bei Ihrem Auto?
Ja, das Problem ist, ich habe einen Renault Megane Scenic.
Das ist das Problem schon.
2004. Der verliert Kühlwasser.
Ja.
Und ich habe das testen lassen in 2 Werkstätten. Die einen haben Brust praktisch auf Dichtigkeit geguckt, Behälter und so weiter. Haben nichts gefunden. Dann habe ich es in der Renault-Fachwerkstatt nochmal weiter untersuchen lassen. Die haben abgedrückt und haben gesagt, wir können auch nicht finden, woran es liegt.
Und wie viel Kühlwasser verliert der? Also so pro 1000 Kilometer? Wie oft musst du nachfüllen?
Also ich kann sagen, dass ich so nach 200, 300 Kilometern nachfüllen muss. Dann ist es vollständig weg.
Ah, okay. Gut. Wie viel Kilometer hat der runter?
102.000,
da würde ich ganz scharf die Wasserpumpe in den Fokus nehmen. Mhm. Die muss nicht im Stand undicht sein, also wenn das Auto, der Motor steht, sondern die wird wahrscheinlich nur bei Betriebstemperatur und höherer Drehzahl, wenn ein bisschen Druck im System ist, undicht sein und eben dabei das Wasser unterm Auto verteilen. Also man sieht es nicht tropfen.
Nee, da tropft nichts, da hast du recht,
ja.
Genau.
Also Wasserpumpe wechseln, bei der Gelegenheit dann vielleicht gleich den Zahnriemen mitmachen, weil ich glaube, bei dem ist die Wasserpumpe auch vom Zahnriemen mit angetrieben.
Gut, da müsste ich vielleicht noch Garantie drauf haben. Das ist, glaube ich, so um beides, das vor 1,5 Jahren gewechselt wurde.
Na, vielleicht, mit etwas Glück.
Gabriela.
Viel Erfolg, tschüss.
Dankeschön, ja, ciao.
Wieso hast denn du so gemein gleich gesagt, das Problem ist der Renault Megane Scenic an sich? Ist es so?
Weil der im Alter
hochverschleißig ist?
Naja, also der Verschleißvorrat, der rennt einem sozusagen davon dann irgendwann. Ja?
Kaum erneuert, braucht er eigentlich schon das dritte Neue.
Genau.
Hallo Kirsten.
Hallo.
Und wo drückt der Schuh?
Ja, der Schuh drückt beim Ford Ka, der ist 14,5 Jahre alt und ich hatte also gestern das Problem, dass die Thermostatanzeige aufleuchtete, mich noch bis zur Tankstelle schleppen konnte oder selber fahren konnte und den ADAC gerufen habe.
Mhm.
Der hat geprüft und zwar Lüftermotor war in Ordnung.
Mhm.
Und er hat mir jetzt so als Tipp für die Werkstatt hingeschrieben, Relaislüfter Sockel prüfen.
Mhm.
Und das Motor- und Steuergerät an die Ansteuerung prüfen.
Ja, genau.
Und weil er den Verdacht hatte, er hat gesagt, es war bei ihm noch nie, dass ein K dass das Steuergerät kaputt wirklich wäre.
Mhm.
Also sein Hauptverdacht lag eigentlich zuerst auf den Relais, aber er hat die ausgetauscht.
Mhm.
Das, was für den Lüfter zuständig ist, hat er einfach mal getauscht gegen das von der Heckscheibenheizung.
Ja.
Und dann hat es am Anfang noch geprüft, als er ja so eine Brücke gebaut hatte und dann ist es auch angesprungen bei der richtigen Temperatur, so bei 97 Grad ungefähr.
Ja.
Aber irgendwann eben der Lüfter nicht mehr von alleine.
Okay, also ich glaube, dass das wirklich nur an dem Thermofühler liegt.
Nur der Thermofilter.
Ja, also das Relais ist ja, kann man fast schon ausschließen.
Ja.
Und der Thermofühler, das ist so ein Ding, was im Kühler drin steckt.
Ja.
Und wenn das geht sehr oft kaputt und ist ein relativ billiges Teil. Das kann man überbrücken mit einer Büroklammer zum Beispiel, die wird dann aber kochend heiß, also muss man aufpassen. Oder man kauft sich eben so einen neuen für 20 Euro
oder
und schraubt den ran.
Fragt den netten Mann nochmal, der schien ja sehr, sehr nett zu sein.
Der hatte eine Menge Lösungen. Ich glaube aber ein bisschen was Ziel hinausgeschossen. Das ist alles denkbar, aber der Thermofühler wäre immer das Erste, weil es am billigsten ist.
Ja, das Schlimmste wäre ja, wenn das Steuergerät eben kaputt wäre.
Ja, aber da hat er ja recht, es geht fast nie kaputt.
Schönen Sonntag noch.
Ja, okay, vielen Dank. Hm?
Tschüss. Tschüss. Und da ist noch der Martin, hallo.
Ja, hallo, hier ist Martin. Ich habe einen Opel Zafira, AA, und der macht so Geräusche, wenn man über so eine Bodenwelle fährt, so wie in verkehrsberuhigten Bereichen. So. Hm.
Klack, klack.
Und dann macht er so ein bisschen dumpfes Klackgeräusch. Mhm. So. Und das war vor langer Zeit schon. Dann haben die gesagt, ja, muss man mal machen, aber ist nicht so schlimm so ungefähr.
Mhm.
Kommt ja auch nur dann vor. Und dann wurde es aber doller, dass man auch bei unebener Straße was gehört hat. Dann haben sie irgendwann die Koppelstangen jetzt zuletzt gewechselt, weil war auch wie ein Problem.
Wie lange ist es her?
Die Koppelstangen haben sie gerade erst gemacht jetzt.
Okay.
Und das ist das Geräusch erstmal weg auf normaler Straße.
Ja.
Aber dieses Geräusch eben über so eine Welle zu fahren, ist immer noch da.
Okay,
und haben die mir gesagt, das wäre irgendwie die irgendwelche Buchsen. Also
genau, die Stabilisatorbuchsen. Die kosten so 20 Euro das Stück. Ja, und sind relativ schnell eingebaut. Und es deutet auch darauf hin, dass wenn bei größeren Achsverschränkungen, also wenn bei größeren Unebenheiten das Geräusch auftritt, dass es das ist.
Aha.
Martin.
Ja, viel Erfolg.
Dankeschön.
Hm? Tschüss.
Ja, tschüss.
So, erste Runde Audienz.
Schon einmal nass geschwitzt, oder?
Wirklich?
Ja.
Nee, ich finde, es klang so wie aus dem Ärmel geschüttelt.
Ah, okay.
Entspannt.
Ja,
noch kein größeres Problem.
There's no business like show business, weißt du doch.
Ja, okay. Ja? Es kann ja noch im Laufe der Sendung sich...
Komplizierter werden.
Ja, ganz genau. Weitere Audienzen, also demnächst.
Die Sonntagsfahrer.
Andreas, woran denkst du, wenn du VW-Bullibus hörst?
Cayenne Orange, Bermuda Grün, rasselnde Heckmotoren und ein Aufklappdach von Westfalia.
Aber auch erstaunlich, dass du als erstes an Farbe denkst. Ganz untypisch für dich.
Ja, im Gegensatz zu heute gab es da noch Farben.
Ich denke da tatsächlich an Urlaub und wirklich ganze Familie. Meine Eltern hinten mit der kleinen Schwester auf der Matratze, ich vorne über die Querbank und meine kleinere Schwester noch, die hat in so einer Hängematte noch.
Aber nicht während der Fahrt,
nein,
oder?
Nein, natürlich nicht. Ja, wer wäre denn dann gefahren? Mein Fuß oder was?
Ja,
aber wirklich 5 Leute, dazu noch das gesamte Urlaubsgepäck, die Küche und super tolle Urlaube. Nie musste man irgendwie groß rangieren, wie mit diesen riesen Wohnwagen. Kein Chemie-Klo-Ekel-Wahnsinn da drin, sondern einfach nur
Es roch aber trotzdem gut, oder? Im Bus.
Nach 5 Pantels halt. Genau, und genau dieses Bullibus-Urlaubsgefühl, bloß ohne Geruch, haben die Macher von Vanorama in Berlin gehabt und haben Bullibusse in flottem Hippie-Style bunt bemalt und umgebaut und vermieten die jetzt für Urlaubsreisen. Und wir sprechen über genau dieses Bullibus-Lebensgefühl jetzt mit Nadine Beutin von Vanorama. Schönen guten Tag.
Hallo.
Sie sind jetzt gerade mit einem Ihrer VW-Bullis an der Ostsee unterwegs. Ich glaube, ich habe eben sogar so ein bisschen Brandungsrauschen gehört.
Ja, leider kein Brandungsrauschen, aber ja, wir sind an der Ostsee.
Okay. Können wir ja gleich mal so einen kleinen Selbsttest machen. Was ist denn das Tolle jetzt an den Bullibussen? Ich nehme nicht an, dass es noch luftgekühlte aus den 70ern sind, oder?
Nein, das sind es nicht. Es sind aktuelle Modelle, es sind T5-Busse. Und das Tolle daran ist, dass sie natürlich ein ganzes Stück zuverlässiger sind als die wunderschönen alten Busse und auch wesentlich sparsamer.
Okay, das sind so pragmatische Gründe. Was ist das Lebensgefühl Bullibus denn für Sie?
Frei zu sein, theoretisch jederzeit da schlafen zu können, wo man möchte, mit dem Auto unterwegs zu sein und ständig alles dabei zu haben. Man muss halt abends nicht noch extra das Zelt aufbauen, man muss nichts groß umbauen, man kann sich einfach hinstellen, Stühle rausstellen und der Urlaub geht sofort los.
Da hat sich also nichts dran geändert gegenüber den Bullibussen, die wir damals selber gekauft und selber umgebaut haben. Damit hatten wir auch genug zu tun, aber wie kommt man denn auf eine Idee, sowas jetzt als Bullibus-Urlaubsreisenvermietung anzubieten?
Auf die Idee sind wir gekommen, als wir vor 4 Jahren das erste Mal in Neuseeland unterwegs waren. Und da gibt es relativ viele von diesen Vermietungen. Und das sind halt auch ausgebaute kleinere Busse, entweder VW-Busse oder Toyota-Busse. Und da haben wir gedacht, wäre doch schön, wenn es sowas in Berlin auch gäbe. Und das gab es tatsächlich nicht, beziehungsweise wussten wir nicht, ob es sowas gibt. Und nach unserer Weltreise vor 2 Jahren haben wir dann gesagt, jetzt wagen wir es und haben es einfach gemacht.
Wie bezeichnet ihr die denn? Wir haben die immer ganz konsequent VW-Bus genannt. Neuerdings heißen sie immer Bullis. Heißen die wirklich Bulli?
Also der eigentliche Bulli ist ja der T1-Bus, der schöne alte mit dem freundlichen Gesicht. Und ich finde den Namen aber sehr schön und wir sagen zu unseren Bussen auch Bulli.
Wir hatten diesen mit dem schönen Gesicht und T1 und der mit der Luftkühlung, wo man zwischendurch viele Garagen kennengelernt hat. Aber da haben wir ja schon geklärt, das ist dann mit den neueren Modellen nicht mehr. Was heißt denn umgebaut? Also für wen ist das was? Ist da der Hippie glücklich in so einem Bus oder gibt es auch ein bisschen Komfort?
Es gibt auch ein bisschen Komfort. Also die Busse haben allesamt eine komplette kleine Küche hinten drin. Das heißt, wenn man die Heckklappe hinten aufklappt, dann gibt es da ein Schubkastensystem. Da ist ein Waschbecken mit Pumpe drin, ein kleiner Kocher, Schubfächer für Staufläche, komplettes Geschirr, Töpfe, Stühle, Tisch und ein bequemes Bett ist dann an die Küche direkt angebaut. So, dass man eigentlich auf nichts verzichten muss.
Wenn man so hört, denkt man so direkt an 120 Quadratmeter.
Ja, ja, Dreizimmerwohnung, genau.
Was gibt's denn bei Familie Bertin heute an der Ostsee aus der Bulli-Küche?
Heute gibt's aus der Bulli-Küche Kartoffeln und Quark.
Alternativ wahrscheinlich Spaghetti mit Tomatensauce.
Ja, aber man kann sehr kreativ sein. Es ist erstaunlich, was so eine kleine Küche alles hergibt.
Herzlichen Dank, schönen Urlaub noch, guten Appetit dann auch. Nadine Bertin von der Berliner Bulli-Bus für den Urlaubvermietung, Vanorama. Und Sie, werte Radio 1-Hörerinnen und Hörer, können das Campen und Verreisen im Camping-Bulli selbst ausprobieren, denn wir verlosen jetzt einmal 3 Tage in einem der von Vanorama umgebauten VW-Bullis. Wenn Sie jetzt anrufen unter 0331 70 99 111. Dankeschön, Urlaub noch.
Danke, gleichfalls.
Tschüss.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Schönen guten Tag.
Herzlich willkommen. Immer wenn ich höre, wie du so engagiert und ambitioniert das Wetter vorträgst, habe ich gedacht, man müsste eigentlich aus gegebenem Anlass das umnennen. Nicht einfach nur Wetter, sondern der Radio 1 Thermofühler. Das passt, oder?
Genau, der Thermosensor.
Ja.
Wo steckt der denn?
Ja, keine Ahnung, mir steht er gegenüber gerade. Das bist du.
Audienz beim Autopapst.
Wenn du Lob nicht ertragen kannst, dann gibt's eben.
Das wird zu viel, Patricia. Was soll ich da machen, wenn ich nach Hause komme? Dann komme ich ja gar nicht mehr runter.
Sei doch einfach mal glücklich, dass ich mal so viele gute Worte finde.
Betonung liegt auf Mal.
Hallo Carmen, guten Tag.
Ja, hallo.
Wie können wir denn helfen?
Ja, ich habe einen Opel Astra Caravan, Baujahr 97. Hm. Und der macht seit einiger Zeit sehr merkwürdige Geräusche, die kommen so aus dem Motorraum. Ich will es mal beschreiben, und zwar hört sich an wie Metall auf Metall. Aha. Ein knarrendes, schleifendes Geräusch. Meistens beim, ja, wenn ich vom Gas runtergehe oder wieder anfahre, so bei höheren Geschwindigkeiten höre ich es entweder nicht oder es.
Also okay, gut. Ich kann mir schon was vorstellen.
Ja.
Ist es drehzahlabhängig oder geschwindigkeitsabhängig?
Geschwindigkeitsabhängig nicht.
Okay, also dann bleibt der bloß noch drehzahlabhängig. Wenn der Motor aus ist, hört man ziemlich nicht, ne?
Genau.
Okay, da bleibt eigentlich nur übrig entweder die Lichtmaschine, das Lager der Lichtmaschine.
Aha.
Ja, also oder eine Umlenkrolle des Antriebsriemens. Früher hieß der Keilriemen, heute heißt der Multirippenriemen. Beziehungsweise, was richtig schlimm wäre, eine Spannrolle vom Zahnriemen.
Okay.
Ja, was man, um das einzugrenzen, würde ich mal den Multirippenriemen abmachen. Und mal kurz damit fahren, also natürlich nicht so lange, bis alles heiß wird, sondern nur mal so einmal ums Eck. Und wenn die Geräusche dann nicht zu hören sind, dann muss es irgendwas sein, was der Multirippenriemen antreibt. Und das ist in der Mehrzahl der Fälle das Lager der Lichtmaschine.
Das Lager der Lichtmaschine. Ja. Also es hört sich wirklich nach irgendeinem Lager an. Ich hatte schon gedacht, Antriebswelle oder...
Ja, die Antriebswelle, die macht ja klack, 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 klack. Ja.
Okay, gut zu wissen.
Okay, viel Erfolg beim Basteln. Ja, tschüss.
Ja, danke, schönen Sonntag noch.
Danke.
Ebenso, tschüss.
Tschüss.
Wenn der Motor aushört, dann hört man nichts.
Na,
ja, logisch, oder?
Nee, der kann ja rollen und der Motor ist aus.
Ah, okay.
Ja?
Ah.
So weit warst du noch nicht. Nee,
dafür bin ich zu dumm. Hallo, Ben.
Ja, hallo, hier ist Ben.
Und was für ein Auto hast du, Ben?
Ich habe einen Renault Kangoo, Baujahr 98.
Mhm.
Und der macht jetzt seit einiger Zeit so ein vibrierendes, dröhnendes Geräusch an der Vorderachse ab einer bestimmten Geschwindigkeit, so auf 50 km/h.
Mhm.
Und in Rechtskurven wird es leiser. Und wenn ich zurücklenke, wird es wieder lauter.
Das ist wahrscheinlich ein homokinetisches Antriebswellengelenk.
Ach, wie schön. Ne?
Homokinetisch, also Antriebswellengelenk, kann man auch sagen, kurz. Und das wird wahrscheinlich verschlissen sein und aus der Wucht geraten sein. Und deswegen wummert es eben so. Und bei einer bestimmten Geschwindigkeit, meistens so 80 oder ein bisschen höher, hört es dann wieder auf und wird es wieder ruhiger.
Nee, eigentlich ist es so, dass es bei 80 sogar so ohrenbetäubend ist, dass man es kaum aushält.
Okay, muss man noch ein bisschen schneller fahren, bis es wieder weg ist.
Ist es denn gefährlich, wenn ich auf der Autobahn fahre?
Jein, also nicht direkt, aber indirekt schon, weil wenn die Antriebswelle auseinanderfliegt, bleibt das Auto stehen, rollt aus.
Ja.
Und wo die Teile dahin fliegen und was sie unterm Auto alles zerstören, weiß ich nicht. Also okay. Ich würde es nicht empfehlen, damit zu fahren.
Macht es denn so viel Spaß, Ben, dass Sie das noch beibehalten wollen, das mit dem Wummern? Oder warum fragen Sie, ob Sie so weiterfahren können?
Also ich hatte bisher noch keine Gelegenheit, damit in die Werkstatt zu fahren, aber trotzdem muss ich ja jeden Tag das Auto benutzen. Ja,
manche bauen sich extra Riesenwässe ein, damit es ordentlich wummert. Ben hat halt...
Ich hatte schon Albträume davon, dass ich mir Oropax kaufen musste.
Um Gottes Willen. Nee, aber Ben, wirklich, also ich würde nicht lange warten, denn das ist wahrscheinlich die lange Antriebswelle. Es gibt eine kurze und eine lange und die lange ist es meistens.
Okay.
Schönen Sonntag.
Ja? Tschüss. Also, danke. Tschüss.
Tschüss. Und Thomas, haben auch Sie ein Geräusch auf Lager?
Ja, ich habe auch ein Geräusch.
Toll, der Tag der Geräusche.
Und zwar so ein, also ich habe einen 1602 BMW.
Sehr gut.
Ja, fand ich, oder finde ich eigentlich auch, aber der macht so alle, weiß ich nicht, 200, 300 Kilometer. Also der Motor ist so mein Gefühl, so klack, 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 klack. Und das klingelt halt wie Sau, so, weiß ich nicht, eine halbe Minute oder länger.
Ja.
Und dann, ja, und man hat wirklich, also man hat das Gefühl oder Angst, dass der Motor einem um die Ohren fliegt.
Mhm.
Und dann ist es weg. Und dazu kam jetzt noch, dass er halt in der Ruhedrehzahl ein bisschen unrund lief und dann meist ausging, bin ich in die Werkstatt gefahren und die haben jetzt an einem Zylinder gemessen, irgendwie Verdichtung 80% und auf den anderen 30%. Und jetzt haben die mir empfohlen, den kompletten Motor machen zu lassen. Und das kommt natürlich, das kostet ja um die 4.000 Euro oder so.
Naja gut, das geht natürlich, das geht viel, viel billiger, nicht? Also
ja.
Es wird wahrscheinlich irgendwas am Zylinderkopf sein. Vermutlich sind auch nur die Ventile nicht eingestellt, kann auch sein. Deswegen hat er eben so sehr unterschiedliche Kompressionswerte. Und wenn jetzt möglicherweise schon Folgeschaden aufgetreten ist, würde ich empfehlen, eine E30 BMW zu kaufen, irgendeinen aus der ersten Serie bis 86, glaube ich, sind die gebaut worden. Da ist der gleiche Motor drin.
Ja.
Ein 318er am besten. Der hat 102 PS und den dann da einbauen. Der Motor ist also wirklich kompatibel und der so ein 318er kostet vielleicht 300 Euro und dann der Wechsel vielleicht nochmal 500. Dann ist man also nicht bei 4.000, sondern bei 800.
Ach so. Also ein 318er kann ich auch auf einen 316er machen. Das würde klappen. Also weil ich habe ja
passt rein und man kriegt es auch eingetragen.
Und man, ach, das ist ja super. Und das ist ein E30er, ja?
Das wäre dann ein E30er, allerdings die erste Serie.
Die erste Serie. Ja. Bis wann, Baujahr?
Bis glaube 86, 87. Dann kam der M40, der passt dann nicht mehr.
Thomas, haben wir Sie ein bisschen glücklicher gemacht?
Ja, super. Ja. Also ganz toll, ja, freue ich mich.
Okay, man muss die 02er ja schließlich hochheben, ne?
Ja, denke ich auch.
Schönen Sonntag.
Also, tschüss.
Ja, ciao.
Weißt du, was ein 02er ist, Patricia?
Na, das war diese Art Auto, die er fährt.
Ja, der BMW, den es vor dem 3er gab.
Ja, genau. Ja. Und nach ihm kommt der Vierer.
Nein, nein, nein. Eben nicht.
Du, keine Ahnung. Also, ihm könnte geholfen werden.
Ja.
Er mag sein Auto und du offensichtlich
ja,
auch.
Sehr.
Und würdest sagen, ist es wert, dass man ihm noch mehrere Motor...
Ja, mehrere Motoren. Ja, das ist auf jeden Fall.
Vergönnt. Tag der Geräusche finde ich super. Also mal sehen, ob es so bleibt, dass man so am Anfang...
Angefangen haben wir mit der Tachowelle, mit dem... Wie hieß es nochmal? Flip, 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 flip.
Ja. Genau, mal so eine Marschrichtung vorgibt und dann...
Schon läuft der Laden, ne?
Genau, reihen sich alle ein und wandern hinterher.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer.
Wer vorbildlich Fahrrad fährt, fährt mit Helm. Das ist bei den Erwachsenen ja noch nicht bei allen angekommen. Kinder sind da durchaus vorbildlicher und fahren wirklich mit Helm. Aber Kind hat Helm entweder auf dem Kopf oder er fällt runter auf den Boden. Und dann kommen wieder die Erwachsenen und sagen, pass doch auf, der geht kaputt, die dürfen nicht runterfallen. Und Kind denkt, ihr wollt doch nur meckern, denn kaputt sieht an dem Helm natürlich gar nichts aus, wenn der mal runterfällt oder zweimal oder dreimal. Wie erkennt man aber, dass ein Fahrradhelm doch irgendwo kaputt ist, einen feinen Haarriss hat oder so? Und da hat man sich jetzt was ausgedacht? Er stinkt, wenn er kaputt geht. Ein Geruchsfrühwarnsystem für Fahrradhelme.
Und diese gute Idee, die wurde erdacht am Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, zusammengefasst kurz UMSICht, in Oberhausen. Und davon, vom Fraunhofer Institut, haben wir jetzt in der Telefonleitung Andreas Sengespeik, Diplom-Ingenieur für Spezialwerkstoffe. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen.
Wonach riecht oder stinkt denn der Helm, wenn es dann soweit ist?
Das ist abhängig davon, welche Duftstoffe wir da einarbeiten.
Die Schwierigkeit dabei ist so ein bisschen, nicht jeder Stoffstoff ist geeignet, weil die Einarbeitung in diese Polymere, also in die Helme, die werden ja geschäumt, die müssen halt temperaturstabil sein. Deswegen ist nicht jeder Duftstoff geeignet.
Wie, aber ich kann mir Erdbeer wünschen oder eben auch, ich weiß nicht, Klostein?
Ja, meistens sind es Düfte, die temperaturstabiler sind, die wir gefunden haben, die nicht ganz so angenehm riechen. Also Erdbeer ist leider nicht dabei, Orange wäre dabei. Und manchmal ist es dann eher so was Lederartiges, also was halt nicht unbedingt so angenehm riecht, dass die Kinder auch den Helm nicht unbedingt absichtlich runterschmeißen sollen.
Wie funktioniert das denn dann mit dem Warnsystem? Also ab wann stinkt es und wo kommt dann der Geruch und wie aus den geschäumten Polymeren?
Ja, bei dem Fahrradhelm ist ja das Problem, dass die nochmal oberflächlich beschichtet sind. Also wenn im Inneren Risse sind, sieht man es ja nicht. Das ist ja genau das Problem, weshalb man den dann halt auf Verdacht austauscht. Und wir haben jetzt Mikrokapseln entwickelt, die in diese Helm reinkommen und wenn dann im Inneren Risse auftreten, brechen diese Mikrokapseln auf und setzen einen Duftstoff frei, der dann als Warnsignal dienen soll.
Und wieso sind Sie auf diese Gestanksvariante verfallen oder Geruchsvariante? Man hätte ja zum Beispiel auch Farbindikatoren nehmen können, die beim Runterfallen dann auch aufbrechen und den ehemals gelben Helm dann eben grün verfärben.
Ja, wobei das natürlich nur oberflächlich funktioniert, wenn ich Farbstoffe nehme. Im Inneren, innere Risse kann ich damit nicht detektieren. Also muss man irgendwas machen, was halt auch nach außen durchdiffundiert, dann sind halt Duftstoffe gut geeignet, anstatt Farbstoffe.
Tatsächlich wissen wahrscheinlich die wenigsten, ab wann so ein Riss auftaucht. Also wie erforderlich ist denn so ein Frühwarnsystem? Ich meine, der Helm fällt wahrscheinlich bei jedem, der Kinder einen Helm hat, mindestens einmal pro Tag auf den Boden. Fängt er dann an schon zu stinken? Oder ab wann tatsächlich wird es kritisch, so einen Helm weiter zu benutzen?
Sobald dann im Inneren halt die Struktur geschädigt ist, dieser Schaum aufreißt, öffnen sich dabei diese Mikrokapseln. Das ist halt schon, also nicht beim einfachen Runterfallen, aber halt, wenn dann schon mal doch ein heftiger Schaden auftritt.
Oder wenn man sich raufsetzt aus Versehen.
Oder draufsetzt, genau.
Momentan ist der Helm noch nicht auf dem Markt und Sie arbeiten da mit Ihrem Team noch intensiv daran. Woran hapert es denn noch und wann kriegen wir die Stinkekrone?
Okay, ist noch nicht auf dem Markt, das ist richtig. Wir müssen dort noch weitere Duftstoffe identifizieren, um ein bisschen größere Bandbreite anzubieten. Auch die Temperaturstabilität dieser Duftstoffe ist durchaus noch ein Problem. Da arbeiten wir mit Duftstoffherstellern zusammen und hoffen, wenn wir das marktreif haben, dass es dann wir einen Lizenznehmer finden, der sich dann dafür interessiert und das Produkt in den Markt bringt.
Haben Sie schon mal so gefragt bei Kindern, wie die das finden würden, wenn ihr Helm stinkt? Also oder welche Düfte die sich wünschen würden? Nur so Marktforschung betrieben?
Nee, das haben wir noch mal gar nicht gemacht.
Wie kann man denn die Zeit überbrücken, bis das Ding auf dem Markt ist? Also wie kann ich jetzt meinem Kind sagen, du, dein Helm ist im Eimer, du brauchst einen neuen? Also kann man das erkennen von außen?
Schwierig, das ist ja das Problem dabei. Das ist ja schwierig, weil die oberflächlich beschichtet sind. Man kann es oberflächlich nicht, also es ist nicht offensichtlich, ob so ein Helm beschädigt wird. Ja, das ist eine Schwierigkeit, deswegen tauscht man den ja auf Verdacht aus.
Na, dann forschen Sie mal schnell. Klingt lustig, ist aber tatsächlich ernsthafte wissenschaftliche Forschung. Am Fraunhofer Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen wird an dem stinkenden Fahrradhelm gearbeitet. Einem Fahrradhelm, der durch ein Geruchsfrühwarnsystem anzeigt, wann der Helm anfängt kaputt zu gehen. Und wir sprachen drüber mit Andreas Sengespeik, Diplom-Ingenieur für Spezialwerkstoffe. Vielen herzlichen Dank, schönen Sonntag noch.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.
Radio 1. Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Ja, ja, so, schönen guten Tag.
Machst du wieder Schnatterinchen? Klaust du wieder meine Rolle?
Ich glaube, das würde ich nie hinkriegen.
Herzlich willkommen.
Die Mitfahrzentrale.
Und unser heutiger Mitfahrer war schon zu Schulkindertagen der Klassenclown schlechthin und hat das dann einfach zum Beruf gemacht. Heute ist er Parodist, Moderator und vor allem Kabarettist und damit dann auch ziemlich viel unterwegs, hat allerdings gar keinen Führerschein, also meistens mit dem Zug. Zum Glück, denn die Deutsche Bahn ist ja voll mit Material, zum Beispiel auch für seine Kolumnen namens Einfach Schröder. Die sind zu hören jeden Dienstag auf Radio 1. Seit kurzer Zeit gibt's dann Florian Schröder auch noch zu lesen, offen für alles und nicht ganz dicht, so laut lautet der Titel seines ersten Buches. Warum er allerdings nie dafür offen war, einen Führerschein zu machen und ob ihn deswegen auch jemand mal nicht ganz dicht fand, das fragen wir ihn jetzt persönlich, denn wir nehmen ihn mit in der Sonntagsfahrer-Mitfahrzentrale. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, Florian Schröder.
Hallo.
Offen für alles und nicht ganz dicht, so heißt dein neues Buch. Heißt das, du durftest den Führerschein nie machen, weil nicht ganz dicht, oder du wolltest den Führerschein nie machen?
Also gedurft hätte ich, glaube ich, schon. Ich wollte ihn nicht machen. Der Grund war ganz einfach. Ich bin ja Scheidungskind und ich lebte mit meiner Mutter am Fuße des Südschwarzwalds in Lörrach, einem 40.000 Einwohnerort, also relativ klein. Die Schule war 250 Meter von unserer Wohnung entfernt und wir hatten kein Auto, weil meine Mutter auch keines brauchte. Die lief immer zur Arbeit und dadurch hatten wir einfach keins. Und für mich hat Führerschein machen hätte damals bedeutet, ich hätte mir eigentlich sofort auch irgendwoher ein Auto besorgen müssen, einfach wegen der Fahrpraxis, weil nur ein Führerschein ohne Auto bringt jetzt auf Dauer nicht so viel und ein Auto kaufen konnte ich mir nicht, dafür hatte ich kein Geld und ich hatte mit 15 beim Radio angefangen zu arbeiten und war völlig selbstverständlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Zug und Bus unterwegs und später habe ich dann irgendwann größenwahnsinnig gesagt, jetzt brauche ich auch keinen mehr machen, jetzt wohne ich in Berlin, da braucht man einfach auch kein Auto, finde ich.
Ich muss nochmal aufs Land zurückkommen, Florian. Ja. Bei allen anderen hören wir immer, ich wohnte auf dem Land, ich brauchte eigentlich schon mit 12 einen Führerschein, weil anders konnte man da gar nichts machen. Was hast du denn gemacht? Zu Hause gesessen und gestrickt oder wie bist du in die Disco gekommen?
Ich bin mitgefahren. Also ganz klassisch hat man mir gesagt, komm, steig ein, weil man kriegt ja wahnsinniges Mitleid, wenn man keinen Führerschein hat. Das ist ja das Tolle. Also man kriegt im Grunde permanent, gucken einen die Leute an, ah, du hast keinen Führerschein, natürlich, wir nehmen dich mit und so. Und lange war es ja so, dass sowieso irgendwelche Eltern um 0 Uhr vor der Disco standen und dann bin ich halt einfach irgendwo mit eingestiegen und bin mitgefahren, wie viele andere auch. Und später, so mit Mitte 20, sag ich so, ey, du hast keinen Führerschein, ja, hey, lass uns dir helfen und so. Und jetzt aber merke ich mit der Zeit, ich bin jetzt 31, mit der Zeit verliert man offenbar irgendwie die Unschuld. Wenn ich heute sage, dass ich keinen Führerschein habe, dann sagen die Leute zu mir, wie, aha, weggesoffen? Und dann sage ich, nein, nie gemacht.
Ja, genau. Und jetzt wissen wir auch, wie der Titel des Buches zustande kam. Ne? Aber genau. Noch mal eine Frage in die Vergangenheit. Normalerweise hat man doch als 18-Jähriger, wenn man seinen Führerschein in der Tasche hat und das Auto hat, auch gleichzeitig den Puppenfänger dabei, dann nämlich das Auto. Wie lief es denn mit Mädchen ohne Auto?
Die Mitleidmasche.
Ach so, da waren Fahrerinnen dann, ja?
Ja, natürlich. Hauptsächlich habe ich gesagt, Mensch, du, ich habe keinen Führerschein und so. Ich kann nicht fahren, dann kannst du mich mitnehmen und so. Und dann wurde ich mitgenommen. Und das habe ich jetzt auch im Buch nochmal bearbeitet und verarbeitet, dass man dann sich aber auch erziehen muss selbst. Man kann sie erziehen zum sehr guten Beifahrer. Also das ist wirklich gelebte Gleichberechtigung. Die Frau sitzt am Steuer, der Mann daneben und er weiß nichts besser. Er meckert nicht, er quatscht nicht rein, er sagt nichts, er nimmt es einfach hin, wie sie es macht. Ab und zu quatsche ich dann mal rein und sage, wenn es wirklich schon lange grün ist und sie immer noch erzählt und wir nicht weiterfahren, sage ich, es ist jetzt grün und so, sage ich dann, aber sonst bin ich der vorbildlichste Beifahrer, den man sich vorstellen kann, weil ich auch die Regeln ja nicht wirklich kenne.
Ja, was machst du denn dann aber als Beifahrer, was dich auch auszeichnet? Also warum sollte man dich mitnehmen? Hast du immer Schnittchen dabei? Bist du der Unterhalter im Auto? Also welche Gründe
nicht.
Sprechen?
Er redet ja nicht dazu.
Der kann ja auch einen Kasten neben mich setzen. Also irgendwas muss ich doch davon haben.
Ich erzähle Anekdoten, Geschichten aus dem Leben. Ich probiere meine Programme aus. muss ich ja auch irgendwo machen. Und ansonsten bin ich ein sehr guter Landkartenleser. Das hat sich leider durch die moderne Technik der Navi ist jetzt ein bisschen erledigt, dass man noch Karten lesen muss. Das konnte ich früher immer sehr gut, weil ich einen ganz guten Orientierungssinn habe. Und ansonsten mache ich den Entertainer. Also insofern, ich schweige nicht. Manchmal schlafe ich auch. Also manchmal, gerade nachts, wenn wir jetzt auf Tour sind und ich mit meinem Programm unterwegs bin, mein Tourbegleiter fährt immer, der fährt auch sehr gerne, auch nachts. Und dann sitze ich einfach daneben und schlafe manchmal. Und er sagt, das sind die schönsten Stunden, wenn du schläfst und man nicht redet.
Ich habe am Anfang auch noch behauptet, du würdest Zug fahren. Tust du das tatsächlich auch und arbeitest da und sammelst wirklich Stoff für deine Stücke?
Ja, natürlich. Ich sitze liebend gern im Zug. Also ich bin großer Zugfan. Ich bin auch ein großer Bahnfan. Wir alle kennen die Nachteile, aber es wird viel zu wenig von den Vorteilen geredet. Ich finde, das ist das attraktivste Fortbewegungsmittel. Ich kann da schlafen, rausgucken, vor allem kann ich rumlaufen und dann erlebt man natürlich einfach tolle Leute und schöne Geschichten und insofern ist das natürlich im Zug immer wieder spannend und ich habe festgestellt, wenn man abends um 20 Uhr irgendwie auf eine Bühne kommt und eine Geschichte aus dem Zug erzählt, das Publikum ist meistens begeistert.
Und alle sind voll konzentriert, weil sie also selber was erfahren haben.
Auf dich passt, genau. Ich kann alles außer Auto. Du fährst Zug, du gehst zu Fuß, du bist ein super Beifahrer und du fährst Fahrrad. Das machst du in Berlin. Bist du da ganz ordentlich dabei oder bist du so ein Rowdy?
Ich fahre schon relativ wild, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich bis heute keinen Führerschein gemacht habe, weil ich, glaube ich, auch ziemlich ziemlich wild fahren würde. Ich bin ein großer Freund des Schnellfahrens und ich bin eigentlich als Fahrradfahrer gnadenloser Opportunist. Also wenn ich sehe, dass die Autofahrer grün haben, aber die Fußgängerampel, die in die gleiche Richtung geht, ist rot, fühle ich mich als Autofahrer. Und wenn die Autofahrer rot haben, aber die Fußgänger haben grün, dann bin ich plötzlich Fußgänger. Also da bin ich gnadenlos opportunistisch und habe das Gefühl, ich bin deutlich schneller da als viele Autofahrer, die durch Berlin fahren.
Das checken wir jetzt mal, Florian, mit unserem Mitfahrer-Check. Wir fangen immer Sätze an, die du dann spontan beendest, ja, um herauszufinden, was du wirklich für ein Mensch bist. Frage 1. Wäre Guido Westerwelle ein Auto, dann?
Wäre er wahrscheinlich ein Trabi.
Dürfte ich wählen, bei Guido Westerwelle oder Angela Merkel mitzufahren, dann?
Würde ich Angela Merkel nehmen.
Frei assoziiert zu Autos fallen mir spontan folgende Begriffe ein.
TÜV verschlingt Geld, hohe Spritkosten und Versicherungen und
Danke.
Teuer. Nur negative, ja. Die kommt.
Ich möchte unbedingt bei Angela Merkel mitfahren, weil
ich einmal durch Berlin oder eine andere Stadt fahren möchte und alle Ampeln sind auf grün geschaltet, was ja der Fall ist, wenn sie kommt, und ich möchte dann durchgehend 70 fahren. So ist das ja, glaube ich. Wenn die Kanzlerin kommt, ist alles grün und man kann durchgehend 70 fahren. Das möchte ich mal machen.
Würde Guido anhalten, würde ich sagen, ich fahre mit dir nicht mit, weil?
Ich glaube, dass ich deine penetrante Stimme nach 10 Minuten nicht ertragen würde und du wahrscheinlich ein schlechter Beifahrer bist.
Am 4.9. und am 2.10. ist er bei den Radio 1 Wahldisputorien im Tippi zu sehen und mit dabei. Und Ende September auch nochmal mit einem Soloprogramm im Tippi. Heute war er bei uns, ein braver Mitfahrer, der Karten lesen kann, aber ansonsten nichts von Verkehrsregeln
versteht.
Die Klappe
hält, genau.
Florian Schröder, Kabarettist und heute Mitfahrer bei den Sonntagsfahrern. Herzlichen Dank.
Ja, danke euch.
Tschüss. Florian.
Die Sonntagsfahrer. Kessler gegen den Rest der Welt.
Er kann einfach nicht daneben liegen. Er trifft es immer hundertprozentig. Was hast du jetzt? Das ist irgendwie so diese, wie bei Dalli Dalli, wo du eine Brille aufsetzen musst, die verspiegelt ist, damit du dich nur auf die Ohren konzentrieren kannst.
Hast du schon mal
kannst.
Was von Pokerface gehört? Ich möchte nicht, dass die Umstehenden erkennen, was in meinem Kopf vorgeht.
Achso, ich dachte, wie die Pferde, die nicht irgendwie was sehen sollen, damit sie stur das machen, was sie sollen. Du sollst jetzt nämlich das Geräusch eines anspringenden Motors hören und dann weißt du, was derjenige oder diejenige fährt.
Ja, wie immer.
Kessler gegen den Rest der Welt.
Ja, und da geht's nicht ums Erinnern, sondern ums einfach Wissen.
Ja, und ne? Ein bisschen Bauchgefühl.
Ja?
Ja, natürlich.
Das wirklich?
Eine Emotion muss schon mitschwingen, sonst wird's nicht, Patricia.
Also mal so eine Aura haben wir jetzt gebastelt. Du hast schon diese Brille, die dich auch innerlich dazu bereit macht, das Auto von Frank gleich zu wissen beim Hören des Geräusches des anspringenden Motors. Hallo Frank.
Ja, hallo.
Wie geht's Ihnen an diesem ja durchaus noch Sonnensonntag?
Wunderbar, Satan.
Was treiben Sie so?
Was treibe ich so, Satan? Ich bin gerade von einem Wettbewerb gekommen, Satan, und wollte von dem Auto jetzt mal das Auto mal erraten lassen.
Was für ein Wettbewerb?
Das kann ich jetzt nicht sagen. Das wurde jetzt schon die Hälfte verraten.
Ah, okay. Na, dann werden wir es aber hoffentlich am Ende wissen, wenn Andreas Ihnen sagt, was Sie für ein Auto fahren.
Genau, dann kommen wir auf den Wettbewerb nochmal zurück.
Aber also, anspringender Motor, drei Fragen, loslegen.
Starten bitte.
Gut.
Ja.
Also ich, darf ich dir heute helfen?
Du darfst mir gerne helfen.
Frei assoziiert ist, hat Frank was mit Geflügelzucht zu tun, hat irgendwie so Rassehühner und die muss er transportieren. Klang irgendwie schon groß,
okay,
oder?
Ist aber nicht verpflichtend, oder, diese Assoziation anzunehmen.
Ich gebe zu.
Nee, aber ich fand sie gut. Ja? Also es sind Bilder in meinem Kopf entstanden, was gefährlich ist, Frank. Ja, wenn ich sowas schon sehe, dann komm ich davon nicht mehr weg. Ich frage trotzdem nochmal, wie alt ist denn das, was wir gehört haben?
Das ist Boy 78.
Und aus welchem Land kommt die Marke?
Japan.
Und wie würdest du die Karosserieform beschreiben, also das Segment? Ein zweisitziges Cabrio wird es ja nicht sein.
Ja, zweisitzig ist es schon.
Ja, aber Cabrio auch?
Auch.
Auch.
ich sag dir, der lädt hinten was drauf.
Ja, ja. Tank. Naja, das ist ein Pickup-Diesel, das ist schon klar. Ne?
Ah, okay.
Ja. Also das hat man
ach so.
Ja, na du.
Und warum nicht Hühnchen?
Naja, weiß ich nicht. Nicht jeder mag Hühnchen auf seiner Ladefläche. Also, Baujahr 78.
Ja.
Ich komme immer mit diesen BJs durcheinander oder diesen HJs. Es wird ja sicherlich ein Landcruiser-Pickup sein, oder? Toyota?
Ein Toyota ist es, ein Landcruiser?
Naja, ein Landcruiser, ich sage ja, ich komme mit diesen Bezeichnungen durcheinander. Mir fällt eben bei den Vierradgetriebenen fällt mir eben nur der Begriff Landcruiser ein.
Was ist das denn hier für eine Loser-Nummer?
Nee, hör mal, ich hab den Motor und die Marke erkannt. Ja, das ist doch ganz gut,
aber,
oder?
Aber das ist ein SJ.
Ein SJ, genau. Es gibt HJ und BJ, ja, ja. Ach so, echt?
Der SJ ist der Benziner.
Ich hätte geschworen, es ist ein großer Diesel.
Ich bin jetzt gerade mal kurz raus. Frank,
ein großer Benziner ist es.
4,2 Liter, richtig?
Richtig.
Hat der Andreas jetzt erraten, was Sie fahren?
Ja.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Frank.
Okay, aber Auto, egal, was für Wettbewerbe?
Geländewagen-Trail. Das ist so eine Geschicklichkeitsveranstaltung, wo man durch Tore fährt.
Ganz, ganz langsam.
Also Agility
ganz langsam soll es dann und da, wo es sein muss, auch mal richtig Gas geben kann. Das kann man mit dem Wagen wunderbar und der Motor klingt eigentlich, finde ich, auch, das ist Leidenschaft für mich. Ja.
Und kam das Seil zum Einsatz?
Wie?
Kam das Seil zum Einsatz, also zum Rausziehen, weil festgefahren? Bei dir?
Ja. Ich habe mich festgefahren und habe andere Leute rausgezogen.
Okay, also mit anderen Worten, ein Riesenspaß.
Riesenspaß, ja.
Super. Okay, Frank, herzlichen Dank dafür und dass du dieses Auto pflegst. Und es gibt von uns für dein Mitmachen ein Buch, Wasserstoffautos, was uns in Zukunft bewegt, geht dir per Post zu, wenn du am Telefon bleibst und deine Adresse hinterlässt.
Ja,
Frank,
alles klar.
Hm? Tschüss. Dann vielleicht nochmal Hühnchen irgendwann in Zukunft. Schönen Tag, tschüss.
Du bist so ein Hühnchen, du.
Ja.
Ja.
Genau. Ja. Hühner würde er schon wieder einladen, oder? Ja. Knickknack hinten auf der Ladefläche.
Vielleicht ein paar Chicks. Ja, die würde er vielleicht einladen.
Ich sag's ja.
Radio 1. Die Sonntagsfahrer. Mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Zerpenschleuse. Da fahre ich sowieso immer ganz langsam.
Ja?
Ja.
Weil?
Ich weiß nicht, immer ein schlechtes Gefühl. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
Da erinnert mich an meine Mutter. Die wurde angehalten und der Polizist sagte, sie sind da und da zu schnell gefahren. Ich fragte, wo? Und er sagte, na, da am Friedhof. Und sie sagte, ja, am Friedhof. Da war ich immer so schnell.
Da bin ich froh, wenn ich da vorbei bin.
Ah, ja, sie könnten jetzt...
Deine Mutter.
Audienz beim Autopapst.
Neulich meinte jemand zu mir, er sieht diese Sendung als Rätselsendung. Dann rufen immer die Leute an und erzählen ihr Problem und er rätselt dann mit, was die haben können und ob auch du drauf kommst. Die Formulierung hat mir gut gefallen.
Und steckt sich dann immer selber ein Eurostück ins Schweinderl rein?
Ja, und denkt und findet natürlich aber auch, dass er eigentlich Bescheid weiß und guckt dann, ob du es auch weißt.
Hat er sich bei dir beworben als Urlaubsvertreter?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass es ganz viele so hören.
Ja?
Ja. Na, du bist eigentlich in einem ständigen Wettbewerb mit der gesamten Hörerschaft männlich draußen.
Ist ja spooky, oder? Ja.
Hallo Horst.
Ja, schönen guten Tag.
Sie hätten also auch einfach den Mann, der neben Ihnen steht, fragen können, aber Sie haben den Autopost angerufen.
Gut, ich habe einen Meriva 1,6 EasyTronic, also diese arme Leute-Automatik.
Ja, ja. Mhm.
Und
das ist schön formuliert.
Der fing an zu rucken bei der Gasannahme, dann leuchtete die Motorkontrollleuchte, daraufhin ist die Zündspuleneinheit gewechselt worden. Die Motorkontrollleuchte ist auch aus. Er ruckt aber weiterhin, wenn man beim Gas annehmen. Und auch nur dann, wenn er warm ist. Und wenn man konstant fährt, so eine bestimmte Geschwindigkeit, dann ruckt er nicht mehr.
Okay, und ist das ein Auto, was vorrangig im Stadtverkehr fährt?
Ja.
Okay, dann würde ich mich mal mit der Abgasrückführung und der Sauberkeit der Drosselklappeneinheit beschäftigen.
Aha.
Ja, vermutlich ist das AGR, das ist das Abgasrückführungsventil, fest oder regelt nicht mehr sauber und deswegen hat er bei Gaswechselsituationen eben Probleme, ein zündfähiges Gemisch zu bilden und das führt eben zu dieser Ruckerei.
Und kann der Horst da selber putzen?
Wahrscheinlich nicht.
Nee. Also außer tanken und Luft nachfüllen.
Ist ja schon mal was.
Nicht,
aber
nicht.
Nee, aber das ist auch, da kommt man kaum ran.
Bei der neuerlichen Kontrolle ist aber jetzt kein Fehler ausgelesen.
Ja, es muss auch nicht. Das AGR ist nicht in jedem Fall im Fehlerspeicher drin.
Und eine Benzinpumpe oder Benzinfilter könnte das nicht sein?
Alle denken, wenn der Wagen ruckt, es ist entweder die Zündkerze oder die Benzinpumpe. Ja, denkt man natürlich auch. Aus meiner Erfahrung würde ich aber eher das AGR verdächtigen.
Horst.
Können Sie so eine Einschätzung geben, wie teuer sowas ist?
Das Ersatzteil kostet, je nachdem, wo man es kauft, zwischen 80 und 250 Euro.
Aha, gut. Der Rest hängt an dir.
Ja.
Welches Glück Sie mit der Auswahl der Werkstatt haben. Schönen Sonntag noch.
Tschüss.
Und Peter, hallo.
Ja, hallo. Ich grüße euch.
Ebenso.
Wie können wir helfen?
Es geht um einen 220er CDI. Und ich habe Probleme mit dem Zündschloss.
Ja.
Und das ist schon eine leichte Odyssee geworden jetzt. Die Mercedes-Werkstatt hat gesagt, Zündschloss auswechseln. Haben sie gemacht. Am nächsten Tag wieder das Gleiche. Also ich stecke den Schlüssel rein. Das ist so ein
dicker Knubbel, ne? Ja.
Bitte?
Ist das so ein Knubbel oder ist das noch ein konventioneller Schlüssel?
Nee, ist so ein Elektronikschloss.
Ja, genau. Okay, alles
klar. Kein Schlüssel.
Ja.
Und ich rein, das Lenkradschloss entriegelt und ich kriege den gar nicht weiter.
Was? Ich habe es jetzt...
Das Schloss gewechselt. Nächsten Tag das gleiche Problem.
Die Telefonleitung, die Telefonleitung ist schlecht. Ich verstehe wirklich nur die Hälfte und die Hörer leider auch nicht. Also
ich glaube, wir können es so nicht lösen, weil das der Lösung des zweiten Problems Problem Nummer eins im Wege steht. Und das ist Ihr Telefon.
Vielleicht bewegst du dich mal woanders hin und probierst es später nochmal.
Okay.
Wir sind ja noch einen Augenblick hier.
Gut.
Also bis dann. Tschüss.
Und hier ist Jan. Hallo.
Hallo, zauberhaften guten Tag.
Guten Tag.
Ich habe ein Problem mit meinem BMW, mit den Bremsen. Wenn ich da so zwischen 100 und 120 fahre, schlackert das immer nach links und rechts.
Ja.
Ich habe die Bremsscheiben schon tauschen lassen und einmal abschleifen lassen, aber so nach 2-3 Monaten, sprich 1000 Kilometer, 1500 Kilometer, habe ich das gleiche Problem wieder.
Was heißt, das schlackert nach links und rechts?
Man spürt am Lenkrad Vibrationen.
Wie so ein Wuppeln, genau, ja. Nach links und rechts irgendwie. Und wenn der Wagen halt warm ist, wenn ich ein Stück auf der Autobahn gefahren habe, ist es besonders intensiv.
Ja. Und ist ein 5er BMW?
Ist ein 5er Touring, ja.
Ein E39?
Genau.
Okay. Da sind wahrscheinlich die Führungen der Bremssättel ausgeschlagen, flankierend, ebenso wahrscheinlich die Achsführungsgelenke, also Spurstangenköpfe. Ist alles ein bisschen ausgeschlappert. Noch nicht so, dass es relevant wäre für die Hauptuntersuchung, aber doch so, dass man es eben bei höheren Geschwindigkeiten merkt.
Also gelaufen hat er 155.000.
Ja, das ist es schon. Ne? Also das ist eine ganz typische Krankheit davon. Und am schlimmsten dafür verantwortlich zu machen sind die Sättel, also die verschieben sich ja, um den Verschleiß der Belege auszugleichen und das, die Führungen, die sind ausgeschlagen.
Ist das bei längeren Autobahnfahrten ein Sicherheitsproblem?
Jein. Ja, also
das ist mal eine klare Antwort.
Ja, also ist ein Sicherheitsproblem im Sinne von Bremsen nicht. Also man kann immer noch bremsen, aber es beeinflusst eben den Geradeauslauf und das Sicherheitsgefühl. Und man kann eben nicht schnell fahren, weil man unsicher wird. Und bei ungünstigen Bedingungen kann das eben auch zu Verlassen der Fahrbahn kommen.
Sie ja auch nicht so genau.
Ja, also wenn wir jetzt in Amerika wären, wäre es schon Rückruf.
Okay.
Ja?
Schönen Sonntag.
Danke,
tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Wir haben Peter wieder an der Backe. Hallo Peter.
Ja, hallo.
Das war die Sache mit dem Zündschlüssel.
Genau, also nochmal vielleicht, was ist es für eine Baureihe? Ein W203 oder W211?
CDI.
E-Klasse.
Genau, eine C-Klasse 220er.
Okay, und welches Baujahr?
Das ist 99.
Okay, also ein W210.
Genau.
Der Elektronikbomber, wo alles Mögliche sowieso immer blinkt und blitzt.
Jawohl.
So, und der
Schlüssel rein,
ja.
Das Lenkradschloss arretiert aus und ich kann mechanisch nicht weiterdrehen.
Okay, also das Lenkradschloss entsperrt zwar das Lenkrad, aber weiter geht's nicht.
Genau, also ich krieg ihn mechanisch nicht weiter.
Ja, okay.
Und jetzt wurde schon ein Zündschloss ausgewechselt, dann trat das wieder auf, jetzt wurde der Schlüssel gewechselt und gestern abgeholt und heute ist er wieder auf dem ADAC-Wagen.
Es erscheint mir ja schon mal an sich lustig, dass erst das Schloss gewechselt wird und dann der Schlüssel, oder? Das ist irgendwie schon so eine Variante, wo ich denke, Peter ist am Ende der Dumme.
Den Eindruck habe ich auch.
Peter muss es bezahlen. Ja, aber die Ursache ist des Ganzen ist folgendes. Es ist ja nur halb mechanisch, die andere Hälfte ist elektrisch. Da gibt es über die Wegfahrsperre Signale, die den elektrischen Teil des Schlosses auch freigeben müssen. Und das ist genau das, was eben nicht funktioniert. Es kann eigentlich nur an der Spannungsversorgung liegen. Und das wiederum könnte ein Wegfahrsperrenproblem sein.
Ich verstehe.
Ja, und bei den W210-Modellen gibt es solche oder ähnliche Probleme in einer Anzahl wie der Hund Flöhe hat.
Das heißt, der Peter kann froh sein, wenn es überhaupt mal einen Tag gibt, wo er fahren kann mit seinem Auto.
Das hast du gesagt. Ja?
Man soll mit kleinen Dingen glücklich und demütig sein.
Ja, aber ich würde das jetzt über Gewährleistung laufen lassen. Du hast ja schon eine Menge Geld bezahlt und derjenige, der dir das verkauft hat, hat gesagt, das ist es und der muss jetzt einfach fertig machen. Bezahlt ist es ja schon.
Peter, schönen Sonntag.
Gut, wünsche ich euch auch.
Tschüss.
Danke, tschüss.
Kennst du den W210 eigentlich? Sagt dir das was?
Na, irgendein Mercedes.
Irgendein Mercedes. Sehen ja sowieso alle gleich aus, oder? Ja, Patricia.
Hallo, Detlef.
Ja, hier, ich bin dran. Ich höre euch zu.
Sehr schön. Wie können wir dir denn helfen?
Ja, also ich habe ja auch so ein Problem, wo ich sagen kann, ich bin ja zahlende Dumme. Und zwar, ich habe einen Audi A6, einen Sechszylinder, sag ganz schnell, naja, so ein Audi Avant A6. Und zwar habe ich Probleme, dass bei mir die ABS-Kontrollleuchte kommt, dann spinnt mein Tacho, dann spinnt mein Drehzahlmesser.
Okay.
Das geht bis zum Liegenbleiben des Autos. Es ist gewechselt worden, ganz schnell. Es ist gewechselt worden. Getriebesteuergerät, ABS-Steuergerät, ein Steuergerät und was, ja, so, dann ist der Zündschlossboden gewechselt worden.
Um Gottes Willen.
Und dann ist gewechselt worden, ach, alles Mögliche, ich soll jetzt da noch 1800 Euro bezahlen, wo ich gar nicht bereit bin, egal.
Zusätzlich zu wie viel 1000 Euro, was hat es denn unterm Strich bisher schon gekostet?
Unterm Strich, wenn ich alles zusammenrechne, 2,5.
Oh, ist ja der Zeitwert des Autos verdoppelt, was?
Ja, weiß ich nicht. Ganz so ist es nicht. Der Wert ist wohl noch 7.000, 8.000 Euro. Mhm. Jedenfalls, ich bin jetzt mit der Werkstatt im Clinch. Die haben jetzt wieder, nach dem Wechsel ist jetzt auch wieder der gleiche Fehler. Ich bleibe liegen mit dem Auto. Irgendwann, ich kann zwar weiterfahren, aber nur unter ganz komischen Voraussetzungen. Ich muss das Auto total ausmachen, das Lenkrad rechts nach links drehen. Lenkwinkel soll wohl auch noch irgendwo eine Rolle spielen. So. Und ich weiß nicht mehr ein
und
aus.
Okay, aber das ist jetzt auch ist nicht mehr beherrschbar. Ja? Also ich würde mich jetzt wirklich wahrscheinlich, wenn es mein Auto wäre, würde ich mir einen Anwalt nehmen, zu der Werkstatt gehen, die da bisher schon 2.500 Euro kassiert hat und der richtig das Messer auf die Kehle setzen. Ist denn
das? Habe ich auch schon gemacht, ja.
Und aber was sagen die?
Ich dachte, ja, der will sich mit mir streiten, soll er auch gerne tun, also ich bin nicht bereit und dummerweise hat er mir das Auto rausgegeben, wo er gesagt hat, jetzt geht wieder alles auf den Sonnabend vor 8 Wochen und das ist noch nichts gewesen, ich habe jetzt noch keinen Cent bezahlt.
Okay, also jedenfalls ist das meiner Meinung nach ein rein juristisches Problem, also das ist technisch aus der Ferne sowieso nicht in den Griff zu kriegen und wenn
ja,
es, wenn
ja,
es,
aber
wenn
ich wollte mal fragen, ob Sie da irgendwie noch eine Idee hätten, was da noch gewechselt werden könnte.
Erstmal ist ja fast alles gewechselt und dieser Teile-Weitwurf immer, wo Sachen gewechselt werden auf Verdacht, die bringen es eben nicht. Also meine erste Idee war, dass einfach nur das ganze Kombi-Instrument Phantomfehler produziert.
Ach so, Kombi-Instrument ist auch gewechselt worden.
Ah, okay,
worden.
Alles klar. Ja, dann weiß ich auch nicht.
Detlef.
Ja, also wie gesagt, Anwalt und dem Druck machen, anders
geht's. Wir haben sie im Herzen, aber gehen Sie hin mit diesem Schrotthaufen.
Das ist kein Schrotthaufen, dieses Auto. Wenn es fährt, ist es ein wunderschönes Auto.
Ja, wenn.
Warten Sie auf den Moment, wenn es wieder fährt. Einen schönen Sonntag.
Wir halten
noch
die Daumen. Tschüss.
Alles klar, tschüss.
Mann, das ist ja
hast
schrecklich.
Hast du gemerkt, was der für Emotionen hat? Es ist kein Schrotthaufen, es ist ein wunderschönes Auto, womit er recht hat.
Aber im Urzustand erinnert.
Ja, es sollte nur fahren, das wäre ganz nett. Ne?
Hallo Rolf.
Ja, hallo. Wir haben einen wunderschönen Volvo 960, also kein Schrotthaufen, Baujahr 95. Und der hat jetzt hinten rechts, geht ein bisschen in die Knie, also irgendwas mit den Stoßdämpfern ist da nicht in Ordnung. Mhm. Und soviel ich weiß, hat der nun eben nicht normale Federn etc., sondern ein ganzes...
Eine Niveauregulierung,
ja.
Genau, so ein selbst levelndes System, was durch seine Eigenbewegung sich immer wieder auf die Normalhöhe einpendelt. Und wenn das irgendwann richtig nicht mehr funktioniert, dann sackt er eben links oder rechts oder auf beiden Seiten runter.
Ja, der Wagen hat jetzt gut 255.000 runter. Und ich nehme an, das wird teuer.
Ja, wenn man kann die Teile im Zubehör kaufen. Die gibt's natürlich bei Volvo, ganz problemlos, zu exorbitanten Preisen. Aber man kriegt die auch direkt vom Zulieferer, der die baut, im Zubehör. Da kostet dann einer, glaube ich, 450 Euro. Ja, aber das ist eben noch steigerungsfähig, wenn man es als Originalersatzteil kauft. Ich weiß aber, dass der einfache Austausch bei den Dingern dieses Problem löst. Ich habe einen Freund, der hat auch so ein Auto und da war es genauso.
Gut, und muss man da beide austauschen?
Wäre sinnvoll, denn der andere macht dann irgendwann auch schlapp und man will ja eine möglichst gerade Linie haben, wenn man hinten aufs Auto guckt.
Ja, wir haben eine Werkstatt, denen wir gut vertrauen können, aber ich wollte trotzdem vorher nochmal ein bisschen Informationen bekommen.
Ja, aber das war's. Es ist relativ einfach, man muss es nur bezahlen.
Ja, das ist das Schwierige. Okay, euch noch einen schönen Tag.
Ja, also, tschüss, danke. Gute Fahrt.
Tschüss.
Jo, tschüss.
So, da sind wir auch schon wieder.
Volvo 960, Baujahr 95. Meinst du, den hätte ich erraten?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung, bestimmt.
Also du weißt ja, dass mein, sagen wir mal, die Vorschusslorbeeren, die ich dir gewähre, abgezählt sind.
Abgezählt? Ja. Begrenzt vorhanden?
Überschaubar.
Oder? Ach so, wie viel habe ich denn noch?
Du hast ja heute wieder mich wirklich überrascht, ja? Auch wenn da diese Zwischennudelei war mit irgendwie, da mit den Buchstaben komme ich mal durcheinander. Ich meine, du fängst immer mit diesen Buchstaben ab, ich brauche die nicht.
Ja, ich auch nicht, aber die sind nun mal da, ne? Deswegen komme ich auch durcheinander.
Aber du hast es dann ja erraten, also insofern, wenn wir ja jetzt auch so Richtung Ende der Sendung kommen, ich würde heute in dein ein kleines Arbeitsheftchen, Format DIN A5, eintragen, dass es durchaus drei Fleißbienchen gibt für das Erraten des Autos, das Wissen des Autos.
Ja.
Ich finde auch in der Hilfestellung, du hast dich auch heute wieder als sehr sozialer Mensch erwiesen. Ja, also
jetzt muss man überlegen, was hast du heute geleistet? Du hast dich vornehm.
Ich habe dich also wirklich nett begleitet.
Hast mich gelobt, ja, gleich zu Anfang. Du hast dich überhaupt vornehm zurückgehalten. Ja, also bist mir kaum ins Wort gefallen.
Habe aber so eine weibliche, heimische, sowas, so Gemütlichkeit reingebracht.
Ja, so könnte man es auch formulieren.
Sozusagen
ja.
Die Häkelpuppe mit der Klorolle auf der Hutablage.
Du, das, da sage ich einfach nichts mehr zu. Mir wurde der Kopf abgerissen, wenn ich das erzähle.
Weiter geht's mit der
Patricia Pantel, die Häkelpuppe. Naja.
Wir hören uns nächsten Sonntag hoffentlich wieder.
Genau, das sagt Patricia Pantel.
Und Andreas Kessler, der singt mit.
Ja, ganz
tschüss.
Bestimmt.
Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.